Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Ellen Hering herzlich willkommen. Und ich stelle Ihnen heute einen Mann vor, von dem Sie wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben. Er heißt Nayib Bukele und er ist Präsident von El Salvador, einem kleinen mittelamerikanischen Land.
Ich will, dass wir erstens die Gesetze hart anwenden und dass wir zweitens sofort eine Preiskontrolle festlegen. Reis, Bohnen, Eier, Milch, Hühnerfleisch, alles, was nötig ist, unterliegt einer Preisbindung, damit unsere Bevölkerung essen kann und nicht ausgenutzt wird. Ich richte mich an die Unternehmen, gute wie schlechte. Wagen Sie es nicht, jetzt Preise zu erhöhen, Waren zurückzuhalten und die Krise auszunutzen. Ich versichere Ihnen, wir werden Ihre Unternehmen schließen und die Produkte konfiszieren.
Nayib Bukele war übrigens selbst Unternehmer, bevor er 2019 die Präsidentschaftswahlen in El Salvador haushoch gewann. Und in derselben Rede kündigt er übrigens auch an, dass in den nächsten 3 Monaten die Zahlungen für Wasser, Strom, Gas, Internet und vieles andere mehr ausgesetzt werden. Burkhard Birke, mein Kollege, ist heute im Studio bei mir. Wie glaubhaft ist denn das, was Bukele da verkündet?
Das bedeutet natürlich eine enorme finanzielle Last für ein so kleines Land, so eine kleine Volkswirtschaft wie El Salvador es ist. Aber ich glaube, der Wille ist da und ich glaube, alle Volkswirtschaften müssen jetzt sich irgendwie verschulden, um das Schlimmste abzufangen. Und eigentlich ist es sehr begrüßenswert und vorbildlich, was Bukele da macht, denn es sind ja die Ärmsten, die betroffen sind. Und wenn ich die Maßnahmen richtig interpretiere, ist es etwa ein Teil von 1,5 Millionen der El Salvadorianer, die jetzt hier $300 pro Monat bekommen sollen. Und $300, das muss man sich vorstellen, ist ja sehr viel, fast ein Monatslohn. Dann die Aussetzung der Zahlen für Gas, Wasser, Telefonrechnung, all das muss erstmal nicht bezahlt werden, soll dann gestundet und über die nächsten Jahre, Monate verteilt werden. Ich finde, das ist ein sehr mutiger Schritt, der auch, sagen wir mal, natürlich populistische Züge hat, aber der angemessene in einer solchen Situation auch, um die Menschen zu beruhigen, die sich in der Existenz bedroht sehen.
Das Land ist inzwischen komplett abgeriegelt, hat sich, nachdem 5 Infizierte da aufgetaucht sind, alle Grenzen dicht gemacht. Das Nachbarland Nicaragua hat noch vor kurzem zu einer Demo aufgerufen, Liebe in Zeiten von Corona. Und da haben die offensichtlich nicht ganz verstanden, was die Virologen gemeint haben damit, Kontakte zu vermeiden und sich nicht zu nahe zu kommen. Hat die Demo denn tatsächlich stattgefunden?
In der Tat, am letzten Wochenende hat die Demo stattgefunden und es ist völlig unverständlich, weil sie gegen alle Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation geht. Aber offenbar wollte Daniel Ortega und seine Frau und Vizepräsidentin Murillo wollten hier einfach noch einmal einen eigenen Weg gehen. Es ist völlig unverständlich, warum man so einen Aufmarsch Liebe in Zeiten von Covid-19 hier veranstaltet in Nicaragua, wo auch schon erste Fälle, wenn auch nur ganz kleine Fallzahlen im Moment registriert worden sind.
Bolsonaro hat sich ja in Brasilien auch noch ein Bad in der Menge gegönnt und seine Anhänger öffentlich geküsst und umarmt. Gab große Proteste, denn in Lateinamerika ist jetzt tatsächlich das Virus einfach auch angekommen, in fast allen Ländern. Und Burkhard, du hast im letzten Jahr sehr viel in unseren Programmen aus Venezuela berichtet. Die Versorgungslage war damals ja schon katastrophal, besonders im medizinischen Bereich. Was weißt du denn jetzt darüber, wie das im Moment aussieht?
Wenn es ein Land gibt, was am wenigsten für diese Corona-Krise gerüstet ist, dann ist es mit Sicherheit Venezuela. Das hat 2 Gründe. Das hat mit hausgemachten Problemen zu tun, weil auch schon seit Jahren das gesamte Gesundheitssystem im Prinzip kollabiert ist. Als ich vor 2,5 Jahren in Caracas war und dort ein Kinderkrankenhaus besucht habe, gab es schon keine Seife und kein Toilettenpapier auf der Ärztetoilette, die Intensivstation, da waren die meisten Betten nicht einsatzfähig und mittlerweile habe ich gehört, dass diese Intensivstation in dem Kinderkrankenhaus sogar dicht gemacht hat. In Venezuela gibt es derzeit nur etwa 206 Intensivbetten in den 46 offiziellen öffentlichen Krankenhäusern und da gibt es nur etwa für die Hälfte dieser Betten auch Beatmungsgeräte. Das heißt, Venezuela steht hier vor einer enormen Herausforderung. Man muss natürlich auch sagen, dass in den letzten Jahren durch die Sanktionen, die US-Präsident Trump gegen das Land verhängt hat, natürlich die Medikamentenknappheit und die Situation noch enorm verschärft wurde und verschlechtert wurde.
Wie sieht es denn aus? Gibt es denn Infizierte in Venezuela schon?
Ja, es gibt Infizierte. Nach offizieller Lesart ist die Zahl der Infizierten noch im zweistelligen Bereich. Die Opposition unter Parlamentspräsident Juan Guaido, der sich ja selbst zum Präsidenten erklärt hat, der spricht von höheren Infektionsraten. Man muss einfach wissen, in ganz Venezuela gibt es nur ein Institut, das Instituto de Higiene in Caracas, das die entsprechenden Tests durchführen kann, die dann aus dem ganzen Land dort ankommen müssen. Und außerdem hat man viel zu wenige Testkits, also diese Möglichkeiten, Tests durchzuführen, obwohl die Regierung was anderes behauptet. Und man muss allerdings auch sagen, dass die Regierung jetzt ein wenig Unterstützung von China einerseits, aber vor allen Dingen von Kuba bekommen hat. 137 Ärzte sind jetzt extra Spezialisten auch der Epidemiologie nach Venezuela gekommen und wollen jetzt die Venezolaner beim Kampf gegen Corona unterstützen. Man muss als Hintergrund wissen, es gibt schon traditionell auch noch vom früheren Präsidenten Hugo Chavez ein Abkommen mit Kuba, wonach zigtausende Ärzte, man spricht sogar von über 20.000, die in Venezuela sind, aus Kuba dorthin gekommen sind, um eben die ländliche Bevölkerung insbesondere medizinisch zu betreuen. Dieses Abkommen existiert formal immer noch und wird von Venezuela mit Öllieferungen bezahlt. Allerdings sind aus den 100.000 Fass Öl pro Tag, die geliefert werden sollten, mittlerweile nur höchstens 50.000 geworden, weil Venezuela selbst enorme Ölknappheit verzeichnet.
Wir kommen vielleicht nachher noch mal zu Kuba, aber jetzt bleiben wir noch mal in der Region. Also jetzt sind ja sehr viele Millionen Venezolaner nach Kolumbien geflohen. Die Grenzen sind jetzt aber dicht. Wie sieht es denn auf der anderen Seite in Kolumbien aus? Wie ist das Gesundheitssystem da aufgestellt?
In Kolumbien hat jeder Bürger im Prinzip einen Anspruch auf eine Krankenversicherung und die meisten haben damit auch einen Krankenversicherungsschutz. Der wird in der Regel über private Gesundheitsanbieter abgedeckt mit unterschiedlichen Leistungen. Das große Problem, Ellen, ist, dass, wie du es eben schon erwähnt hast, Millionen von Venezolanern sich nach Kolumbien geflohen haben. Sie sind dorthin gekommen, man schätzt etwa 1,7 bis 2 Millionen. Fast die Hälfte aller Flüchtlinge aus Venezuela halten sich in Kolumbien auf. Und die haben eigentlich nur Anspruch auf eine Notversorgung, weil sie haben ja keine Krankenversicherung. Und jetzt ist die große Frage, wenn die von dem Coronavirus betroffen sind, was passiert mit denen? Ich meine, wahrscheinlich werden die kolumbianischen Intensivstationen dann vor die Wahl gestellt, Kolumbianer oder Venezolaner zu behandeln. Ich möchte mir das nicht ausmalen, was das für ethische und moralische Probleme und Gewissenskonflikte dann auch bei den Ärzten bedeutet, weil man ja allen Menschen in der Krise helfen muss. Ansonsten hat Kolumbien relativ früh reagiert mit Schließung der Grenzen, mit auch dem Verbot von internationalen Flügen aus den Krisengebieten eben mit hohen Infektionszahlen. Die Schulen sind geschlossen und derzeit gilt sogar eine generelle vierwöchige Quarantäne. Älteren Menschen über 70 ist sogar die Selbstisolation bis zum 31. Mai vorgeschrieben oder empfohlen worden.
Peru ist auch komplett zu. Ich habe Freunde in Peru, die seit 3 Wochen da festsitzen in Quarantäne. Blicken wir mal noch ein bisschen weiter in Süden. Argentinien, Chile, Uruguay, die haben steigende Zahlen und sind andererseits auch insbesondere Argentinien sehr stark durch familiäre Bindungen mit Italien in Kontakt und beobachten also mit Entsetzen, was da vor sich geht. Was gibt es denn da inzwischen für Maßnahmen?
Nun, Argentinien war neben Peru eines der Länder, die zuerst die generelle Quarantäne verhängt haben über die Bevölkerung und die meines Wissens auch weitestgehend befolgt wird. Also Argentinien hat da relativ früh reagiert und sich auch versucht, dann entsprechend abzuriegeln und zu schützen. Generell kann man natürlich jetzt viel mutmaßen, aber ich bin jetzt kein Epidemiologe, aber es gibt ja auch Theorien, die besagen, dass diese Tröpfcheninfektion, über die das Corona, das Covid-19-Virus verbreitet wird, mit der Hitze weniger stark sich verbreitet und mit der Kälte ja. Und jetzt muss man schauen, dass in Chile, dass in Argentinien der Winter bevorsteht. Peru hat Hochland mit kalten Temperaturen, auch Ecuador, das Hochland, Quito liegt 2800 Meter hoch, sodass man vielleicht die etwas höheren Infektionszahlen im Moment dort theoretisch auch mit der Temperatur verbinden könnte. Umso wichtiger ist es und umso kritischer sehen diese Länder auch, dass sie da andere Maßnahmen ergreifen müssen, als vielleicht die etwas tropischer gelegenen Länder, obwohl das, was zum Beispiel Jair Bolsonaro, der brasilianische Präsident, macht, in meinen Augen grob fahrlässig ist. Jair Bolsonaro hat auch gestern erst wieder getönt, das sei doch alles nur eine Grippesinia, eine kleine Grippe, dieser Coronavirus, man möge sich nicht so anstellen. Dabei sind 23 Mitglieder seiner Delegation, mit der er US-Präsident Trump besucht hatte, in Florida infiziert mit dem Coronavirus. Brasilien ist das Land mit den meisten Fällen. Wir reden momentan über 2247 Infizierte, 46 Tote schon. Und Sao Paulo und Rio sind die am meisten betroffenen Regionen. Aber dort haben die Gouverneure, man kann nur sagen, Gottlob, in eigener Regie schon beschlossen, die Schulen dicht zu machen und die Leute weitgehend unter Quarantäne zu stellen.
Was ja für ganz Lateinamerika gilt, ist, dass sehr, sehr viele Menschen im informellen Sektor arbeiten, also sprich, die verkaufen irgendwas auf der Straße. Wenn die nicht arbeiten, dann essen die auch nicht abends. Will heißen, wie will man eigentlich diese Quarantäne dann durchsetzen? Wie schafft man das in diesen Ländern?
Das ist das Kernproblem. Am Beispiel Venezuela ist es so, ich meine, die Bevölkerung leidet unter Lebensmittelknappheit, Medikamentenknappheit, ist total ausgehungert. Die Venezolaner haben einfach schon viel, viel Gewicht jeder verloren und viele Menschen müssen jeden Tag irgendwie einer Beschäftigung, einer Tätigkeit nachgehen, sonst können sie nicht überleben. In Venezuela kommt noch hinzu, dass beispielsweise auch die Wasserversorgung miserabel ist, die Stromversorgung. Ich habe neulich wieder mit meinen Freunden, die eher zu den etablierteren Leuten gehören, telefoniert und selbst in den besseren Vierteln in Caracas gibt es tagelang kein fließendes Wasser. Wie sollen die Leute sich dann denn die Hände waschen, mit Seife und Hygiene-Vorsichtsmaßnahmen treffen? Jetzt gucken wir mal nach Brasilien in den Favelas. Da ist auch die Wasserversorgung nicht immer gegeben, sind die hygienischen Bedingungen nicht gut. Von daher gesehen kann man nur hoffen, dass diese Viertel nicht so stark betroffen werden. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch positiv vielleicht erwähnen, dass Länder wie Brasilien zum Beispiel viele Erfahrungen haben im Umgang zum Beispiel mit dem Zika-Virus und deshalb vielleicht auch ein bisschen besser oder anders vorbereitet sind, als wir das in Europa waren und solche Epidemien dann auch ernster nehmen und dann auch radikaler vorgehen. Immerhin kann man sagen, dass einige lateinamerikanische Länder, es sind ja insgesamt 19 und alle sind betroffen, auch Haiti ist das letzte Land neulich mit einem Infizierten registriert worden, dass die Zeit genutzt hatten, wo sie gesehen haben, was in China und vor allen Dingen in Italien passierte, um sich zu schützen, bleibt zu hoffen, dass dadurch vielleicht die Infektionskette sich etwas verlangsamt und dass dieser Vorteil dann zugunsten dieser Länder spricht. Denn der informelle Sektor, wenn da die Menschen betroffen sind, die haben natürlich auch keinen Anspruch auf Staatshilfe. Und das werden neben der Zahl der Opfer durch dieses fürchterliche Virus, werden das die ersten Opfer sein dieser gesamten Pandemie.
Du hast vorher gesagt, die älteren Leute werden in Kolumbien, wahrscheinlich auch in anderen lateinamerikanischen Ländern, inzwischen dazu aufgefordert, sich in Selbstquarantäne zu begeben. Das ist, ich sag mal, für Lateinamerika eigentlich kulturell gesehen ein absolutes No-Go. Alte Menschen gehören zur Familie. Kann man sich vorstellen, dass sich das durchsetzen lässt?
Sehr schwer. Natürlich ist das so, dass die Menschen ganz anders miteinander umgehen, viel herzlicher sich umarmen, sich viel mehr küssen. Die körperliche Berührung gehört in Lateinamerika einfach zum Alltag. Das heißt, diese Kontaktsperre, die auch zum Beispiel jetzt AMLO, López Obrador, der mexikanische Präsident, verhängt hat über sein Land, auch wenn er noch keine Quarantäne verhängt hat, ist für diese Menschen extrem schwer durchzuhalten, weil man sich berühren, weil man sich umarmen möchte. Das gehört zur Kultur dazu. Von daher gesehen ist hier ein generelles Umdenken gefragt. Und natürlich, die Familie und die Großfamilie spielt in Lateinamerika eine ganz, ganz andere Rolle. Und das ist eine Herausforderung für die Menschen, der sie wahrscheinlich nicht alle nachkommen können. Aber ich glaube, dass in Anbetracht der Bedrohung durch Corona viele sich dann doch dazu durchringen müssen. Aber das stellt das Leben der Menschen dort auf den Kopf.
Ich habe vorher gesagt, wir blicken noch mal kurz nach Kuba. In Kuba gibt es so um die 50 Infizierten. Inzwischen kein Wunder, weil das Land ist sehr touristisch und es gab auch bis vor kurzem noch Flüge dorthin. Gleichzeitig schickt aber Kuba Ärzte nach Venezuela, hatten wir schon, aber auch nach Italien.
Was nach Italien und nach Jamaika und nach Nicaragua, ja. Aber Italien ist vielleicht ein Novum meines Wissens, ist ein Zeichen der Solidarität. Kuba hat auch in der Ebola-Krise in vielen afrikanischen Ländern geholfen mit medizinischem Personal, nicht nur mit Ärzten, sondern auch anderen Fachkräften, Pflegerinnen, Krankenschwestern, hat spezielle Brigaden. Kuba ist eines der Länder mit der höchsten Ärztedichte überhaupt. 90.000 Ärzte gibt es auf Kuba für 10,5 bis 11 Millionen Einwohner. Und Ärzte sind ein Exportschlager Kubas mit Ärzten, die man an andere Länder ausleiht. Dazu gehörten früher ganz stark Venezuela, hatte ich schon erwähnt, aber auch Brasilien, wo jetzt durch die politischen neuen Gegebenheiten mit Jair Bolsonaro der Vertrag aufgekündigt wurde. Aber Kuba hat mit vielen, vielen Ländern Abkommen geschlossen, unter anderem auch mit Portugal, wo sie dann für die Ärzte Geld kassieren, 4.000 bis 5.000 oder 6.000 Dollar pro Monat, den Ärzten selbst aber nur einen Bruchteil dieser Summe zahlen, vielleicht 500, 600 oder 1.000 Dollar, was immer noch das 10- bis 20-fache dessen ist, was sie in Kuba verdienen würden. Aber natürlich müssen diese Ärzte, die dann alleine gehen müssen, ohne ihre Familien in diesen Ländern ja auch irgendwie leben. Und dort existieren höhere Lebenshaltungskosten. Aber den Rest streicht der kubanische Staat ein. Und von daher gesehen sind Ärzte und ist diese ärztliche Hilfe natürlich einerseits jetzt in Italien ein Akt der Solidarität, zweifelsohne. Andererseits hat Kuba viel Erfahrung, ein hervorragendes Gesundheitssystem, das allerdings auch an Geräte- und Medikamentenknappheit leidet. Und zweitens ist es allerdings auch hier natürlich eine Werbung in eigener Sache. Wir haben hervorragendes ärztliches und medizinisches Personal, das wir exportieren können und euch dann damit helfen können in der ganzen Welt.
Kuba exportiert Ärzte, Medizin und Gerätschaften fehlen aber auf der Insel. Das hat damit zu tun, unter anderem, dass Kuba genauso wie Venezuela und der Iran unter Sanktionen stehen, die vor allen Dingen die USA verhängt hat. Und über die Sanktionspolitik und Sinn und Zweck des Ganzen werden wir in der nächsten Woche im Podcast der Weltzeit berichten und darauf eingehen, was in Zeiten der Krise davon zu halten ist. Danke, Burkhard Birke,
gerne,
dass du da warst, und alles Gute. Bleib gesund.
Gleichfalls.
Wir haben unser Gespräch in Venezuela begonnen und in diese Region des amerikanischen Kontinents gehen wir jetzt zurück. Unser nächstes Thema ist Guyana. Das ist ein winziges Nachbarland Venezuelas mit gerade einmal 750.000 Einwohnern. Und die sind guten Mutes, denn vor ihrer Küste wurden große Ölvorkommen gefunden, und zwar von niemand Geringerem als dem US-Konzern Exxon. Sagenhafte 86% Wirtschaftswachstum werden dem Mini-Staat für dieses Jahr prophezeit. Und nun stellt sich die Frage, wohin mit dem Geld? Anne-Kathrin Mellmann über den plötzlichen Reichtum in der Karibik.
Our location right now is in the heart of Guyana.
Jetzt sind wir mitten im Herzen Guyanas, freut sich Michael Patterson im Boot auf dem dschungelgerabten Essequibo-Fluss. Patterson gehört zu den nur 9% Guyanern indigener Abstammung, die auf den noch etwa 85% der Regenwald bedeckten Landesfläche leben. Mittendrin liegt dieses grüne Herz Guyanas, das von Flüssen durchzogene Ivocrama. Schon seit 25 Jahren ist es geschützt vor Abholzung und Goldgräbern. Patterson deutet auf ein Pärchen roter Aras auf einem der Urwaldriesen am Ufer.
Sie kratzen sich gegenseitig und erzählen sich was, fliegen herum, fressen den ganzen Tag und kehren am Abend zurück.
Hier dürfen die teuren Vögel nicht gejagt werden. Ivocrama sei ein Geschenk an die Welt, so preist es die gleichnamige Stiftung an. Sie betreibt ein wissenschaftliches Institut, das jetzt mit Ölmillionen des US-Konzerns Exxon gefördert wird. Außerdem gibt es nachhaltige Forstwirtschaft und eine Dschungellodge, auf der Michael Patterson als Tourismuschef arbeitet. Er hofft auf mehr Besucher, die im noch neuen Ölgeschäft arbeiten und im sogenannten Hinterland den Umsatz ankurbeln könnten.
So the focus now.
Der Fokus hat sich verändert. Guyana wird jetzt nicht mehr nur ein wichtiges Touristenziel sein, sondern auch ein erdölproduzierendes Land. Wir müssen es schaffen, zwischen beidem die Balance zu halten. Wir denken positiv. Sicherlich werden mehr Besucher kommen, um dieses Land zu erforschen.
Bislang ist Guyana vor allem ein exklusives Touristenziel. Weiße Karibikstrände hat das Land nicht. Stattdessen viele Mündungen von Flüssen, die lehmiges Wasser aus dem Dschungel in den Atlantik spülen. Reisen in den Regenwald sind kostspielig und zeitaufwendig. In das abgelegene Ivo Krama kommen bislang nur maximal 1.400 Touristen pro Jahr. In der eine Flugstunde entfernten Hauptstadt Georgetown leben die verschiedenen Kulturen auf engem Raum. Afro-Guyaner, Nachfahren afrikanischer Sklaven, die von der niederländischen Kolonialmacht hierher verschleppt wurden, und Indo-Guyaner, die Nachfahren der Arbeiter, die von den britischen Kolonialherren aus Indien hierher gebracht wurden. An der dicht besiedelten Atlantikküste leben mehr als 90% der Bevölkerung. Hier hat die Zukunft bereits begonnen. Der Mineralölkonzern Exxon, der die Ölförderung vor der Küste anführt, wird immer wichtiger. Die Hotels sind voll, schon wird ein neues gebaut, hunderte Fachkräfte arbeiten im Öl, darunter viele Ausländer. Seit Anfang des Jahres läuft die Förderung und soll die Wirtschaft 2020 um schwindelerregende 86% wachsen lassen. Noch handelt die winzige Börse, die sich in einem unscheinbaren Gebäude im Stadtzentrum befindet, nur montags. Pünktlich um 10 Uhr beginnt das Geschäft der vier Brokerinnen. Diese Börse ist mit 17 Jahren die jüngste der CARICOM, der karibischen Wirtschaftsgemeinschaft, die ihren Sitz in Georgetown hat. 15 Unternehmen sind nur gelistet. Das soll sich schnell ändern. Lars Mangle, Chef des Ölzulieferers TotalTech und Experte des guyanischen Ölgeschäfts, ist geradezu euphorisch.
We have now an opportunity to change how Guyana is ranked in terms.
Wir haben jetzt die Möglichkeit, Guyanas globalen Stellenwert zu verändern, was seine Entwicklung angeht. Wir können die Wirtschaft umkrempeln und den Menschen zu Wohlstand verhelfen. Ohne die Professionalität von Exxon wäre das nicht möglich. Was Exxon hier macht, ist so wie Männer auf den Mond zu schicken, wenn man bedenkt, dass sie in extremer Meerestiefe arbeiten und wie viele Explorationsbohrungen sie durchgeführt haben. Ihre Erfolge sind beispiellos.
Das viele Öl hat hohe Erwartungen an Fortschritt und Entwicklung geweckt. Die Markthalle an der Demerara-Flussmündung in Georgetown wirkt wie aus einer anderen vergangenen Zeit. Unter dem Dach der 140 Jahre alten Metallkonstruktion, dem größten Gebäude der Stadt, verkaufen Händler fast nur frische einheimische Ware. Mit dem Ölboom werde es mehr Produkte und Umsatz geben, hoffen sie. Das Ölgeschäft von Tamilate Adams basiert auf dem Crabwood-Baum. Dieser Dschungelriese hat eine Frucht, aus der Öl gepresst wird. Ein ausgezeichneter Insektenschutz, der in Deutschland als Andiroba bekannt ist. Adams verkauft es in kleinen Fläschchen.
Ich denke, wir werden dank des Geldes aus der Ölförderung enorme Fortschritte in der Infrastruktur machen. Eine bessere Infrastruktur ist die Voraussetzung für mehr Tourismus. Mehr Geld wird in meine Tasche fließen und dann kann ich mein Geschäft präsentabler machen. Wenn mehr Ausländer kommen, kann ich ihnen viel mehr bieten. Außerdem ist unser Land herrlich. Reine Schönheit auf 214.000 Quadratkilometern.
Pure Beauty. Wie sich die Schönheit mit der gerade erst entstehenden Ölindustrie vertragen wird, ist noch nicht ausgemacht. Wie wird sich der Dschungel verändern, wenn sich die Ballungszentren der Küste weiter ausdehnen, Straßen ins Landesinnere gebaut werden? Schon bald sollen 750.000 Barrel Öl pro Tag gefördert werden, bei nur 750.000 Einwohnern. Manche träumen von einem Dubai Südamerikas. Das Thema Klimawandel spielt in der Euphorie nur eine untergeordnete Rolle. Fortschritt und Entwicklung, jetzt, endlich, dank der Ölmilliarden, das haben Guyanas Politiker im Wahlkampf Anfang des Jahres versprochen. Aber wenn der Reichtum daraus nicht gerecht verteilt wird, könnte das zu Unruhen führen, meint die Historikerin Melissa Eifel von der Universität Guyana.
Meine Befürchtungen haben mit Ausgrenzung zu tun. Wenn sich einzelne Gruppen ausgeschlossen fühlen, sich keinerlei Teilhabe versprechen und empfinden, dass sie von der Gesellschaft nichts zu erwarten haben, dann gibt es auch keine Loyalitäten mehr. Das könnte dazu führen, dass sie machen, was sie wollen.
Do whatever they wish.
Politiker versprechen vor Wahlen immer wieder, die Einheit des guyanischen Volkes herbeizuführen. Aber das Gegenteil sei der Fall, meint die Psychologin Caitlin Vieira. Die junge Frau syrisch-portugiesischer Abstammung sieht den Konflikt mit Abstand.
Guyanas größtes Problem ist die ethnische Trennung. Indo-Guyana auf der einen und Afro-Guyana auf der anderen Seite. So war das immer schon. So wird Politik betrieben. Wer weiß, was jetzt geschehen wird. Mit dem Erdöl werden viele Ausländer ins Land kommen. Und deshalb muss Guyana offener und toleranter werden. Aber die ethnische Trennung wird uns immer im Weg stehen.
Eine der großen Fragen ist, was mit den Ölförderverträgen geschehen wird, die frühere Regierungen zu Ungunsten des Landes verhandelt haben. Statt mindestens 65% des Erlöses für den Staat, das empfiehlt der IWF, bekommt Guyana nur 52%. Noch offen ist die Frage, ob sich Guyanas Unterhändler einfach nur über den Tisch haben ziehen lassen oder ob Bestechungsgelder flossen. Troy Thomas, Präsident des Transparenzinstituts Guyanas, bemängelt neben dem schlechten Anteil, dass Exxon ein viel größeres Gebiet für die Bohrungen bekam, als das Gesetz erlaubt. Außerdem habe der Konzern konkurrenzlos verhandeln können.
We were told that people were not interested, companies were not interested in Guyana.
Man sagte uns, die Unternehmen hätten kein Interesse an Guyana. Aber Tatsache ist, dass es bei den Verhandlungen keine Transparenz gab. Die Verantwortlichen für die Verträge behaupten, sie hätten die Entscheidung mit Blick auf den Grenzkonflikt mit Venezuela getroffen, das 2/3 Guyanas beansprucht. Wir wissen nicht, ob damit gerechtfertigt ist, was ausgehandelt wurde. Anscheinend hatte Exxon genügend Macht, Wissen und Einfluss, um die Verhandlungspartner in Guyana unter extremen Druck zu setzen, damit sie auf einen Deal eingehen, der vor allem Exxon begünstigt. Ich würde fast sagen, dass da eine Art Bullying-Verhalten im Spiel war.
Es gebe genügend Gründe für Ermittlungen, so Thomas. Aber das Justizsystem Guyanas sei schwach. Proteste wegen des schlechten Vertrags gab es bislang keine. Noch ist kein Geld bei den Bürgern angekommen. Zu abstrakt ist deshalb die Vorstellung, jemand könnte ihnen etwas weggenommen haben. Dabei geht es um bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar Verluste pro Jahr. Und das bei einem genauso hohen Staatshaushalt. Große globale Zusammenhänge lassen sich am Meer besichtigen, nur einige Kilometer von Georgetown entfernt. Hektisch wirken die Reparaturarbeiten an einem Damm, der im September dem Druck des Meeres nicht mehr standhielt und brach. Die dahinterliegenden Reisfelder, die zwischen 0,5 und 1 Meter unterhalb des Meeresspiegels liegen, wurden überflutet, ebenso Weideflächen. Richard Jardin, ein 27-jähriger Bauer, zeigt den Schaden auf den einst grünen Feldern seiner Familie.
Du siehst, hier wächst absolut nichts mehr. Es sind über 20 Hektar Land, aber es gibt nicht einen einzigen Grashalm. Nichts Grünes. Alles ist braun oder rot vom Salz. Und an einigen Stellen siehst du das Salz an der Erdoberfläche glitzern. Alles ist versalzen. Noch sehen unsere Kühe einigermaßen gesund aus, aber ich frage mich, wie lange noch?
Die Tiere finden kaum noch etwas zu fressen und das salzige Wasser macht sie krank. Richard Jardin weiß nicht, was er in Zukunft machen soll. Dammbrüche kann es immer wieder geben, ist er sicher. Und der Meeresspiegel steigt. An der Universität Guyanas erforscht Wissenschaftler Mark Ram Klimafolgen. Ungern werde in seinem Land über das Thema gesprochen, so der 26-Jährige.
Uns ist klar, dass wir unterhalb des Meeresspiegels liegen und dass der steigt. Irgendwann müssen wir von der Küste weg und in höher gelegene Gebiete ziehen. Das Problem ist die Zentralisierung. Dienstleistungen gibt es nur in der dicht besiedelten Küstenregion. Ich kann nicht einfach von Georgetown ins Hinterland umsiedeln, denn dort gibt es keinerlei Infrastruktur. Ich würde der Regierung empfehlen, zu dezentralisieren. Nicht alles muss sich auf Georgetown konzentrieren. Aber ich denke, wir werden hier bleiben und wie bisher einfach unsere Dämme verstärken.
Barfuß läuft Richard Jardin über eines seiner vertrockneten Reisfelder. Die Deiche und Dämme aus der niederländischen Kolonialzeit hielten noch. Aber das neuzeitliche Flickwerk habe keinen Bestand, schimpft der junge Mann. Trotzdem werde er hier niemals weggehen. Auch er hört, dass in seinem Land alle vom Ölreichtum reden oder träumen. Er bezweifelt, dass er oder andere Reisbauern in der Küstenregion davon etwas abbekommen werden.
Well, I haven't really seen how they are going to how they're going to have this.
Ich weiß nicht, wie das Geld zu einfachen Menschen wie mir durchsickern soll. Sie werden in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur investieren. Aber ich sehe nicht, wie das Geld Leuten wie mir helfen soll. Bessere Dämme wären nicht schlecht. Sie hätten es nie so weit kommen lassen dürfen. Diese letzten Überschwemmungen hätte man verhindern können. Viele von der Regierung haben mit dem Bau von Dämmen ein Geschäft gemacht und Gelder in die eigene Tasche gesteckt.
Betondämme sollten errichtet werden, findet Richard Jardin. Aber noch ist der Ölreichtum ein Traum. Indigene im dschungelbedeckten, abgelegenen Hinterland wollen, dass von dem Geld Straßen in ihre Regionen gebaut werden. Das sind 7, 8, 9 und 10. Guyana hat seine 10 Regionen nummeriert. Die Menschen wollen endlich besser mit den Regionen 1 bis 6 an der Küste verbunden sein. Im Moment drehe sich in Guyana alles nur noch um das Öl, lacht Michael Patterson vom Ivo Kramer Schutzgebiet in Region 8. Sogar abgewandelte Kindernamen seien ihm bereits zu Ohren gekommen. Oilita und Oilawati. Dann wird er ernst. Auch hier im Dschungel wünsche er sich Entwicklung, asphaltierte Straßen, bessere Bildung und Gesundheitsversorgung für die indigenen Gemeinschaften.
In den nächsten 10 Jahren wird sich durch das Öl alles rasend schnell ändern. Ich hoffe, dass das Geld bis in unsere indigenen Gemeinschaften durchsickert. Vieles wird sich ändern. Es wird viel Entwicklung und Wachstum geben.
Doch dann unterbrechen ihn einige Brüllaffen in den Bäumen am Ufer.
Anne-Kathrin Mellmann war das über die Fantasien in Guyana, die der plötzliche Ölfund in der Karibik freisetzt. Und da wird sich inzwischen natürlich auch mancher die Frage stellen, ob das alles noch so bleibt, trotz Coronavirus. In dem winzigen Land mit 750.000 Einwohnern gibt es bereits 20 Infizierte und einen Todesfall. Diesen Podcast habe ich begonnen mit einem bisher weitgehend unbekannten Mann, dem Präsidenten El Salvadors, Nayib Bukele. Und der soll auch mit einem weiteren Ausschnitt aus seiner Rede an die Nation enden. Ich bin Ellen Hering. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Es gibt Unternehmer, die sind jetzt besorgt, weil sie 10, 15 oder 20% ihres Vermögens verlieren. Glauben Sie mir, sie haben so viel Geld, sie könnten 10 oder 20 Leben leben. Denken Sie doch jetzt ans Leben, wenn Sie ein Bett brauchen, im Krankenhaus zum Beispiel, weil Sie zu einer Risikogruppe gehören. Wenn Sie nicht mehr atmen können, dann ist es egal, wie viel Geld Sie auf der Bank haben.